und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche mit Anna.
Hallo.
Ich sitze im Gewitter, ihr sitzt in der Hitze.
Ja.
Und heute sprechen wir darüber, wie es ist, mit Lebensentscheidungen zu leben, die nicht alle von uns getroffen haben.
Ja, genau.
Das ist ein Thema, das ihr eingebracht habt. Wie kam es zu dieser Frage? Gab es einen Anlass, dass ihr darüber sprechen wolltet? Oder was steckt da so hinter?
Da steckt dahinter, dass das etwas ist, womit wir ziemlich hadern, was uns laufend beschäftigt, irgendwie auf eine Art. Und also das ist halt irgendwie etwas, was wir nicht vollständig begreifen können. Und ich glaube so, man geht ja davon aus, oder wir stellen es uns zumindest so vor, dass wenn Menschen wichtige Lebensentscheidungen treffen, dann machen die das ja meistens vom Hintergrund eines ja, Bewusstseins oder eines ungeteilten Bewusstseins. Also so stellen wir es uns zumindest vor, dass Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, keine Ahnung, zum Beispiel, heirate ich diesen Mann, ja oder nein, lasse ich mich scheiden, ja oder nein, will ich Kinder, ja oder nein. Also wir meinen solche Lebensentscheidungen oder bleibe ich in meiner Familie, ja oder nein. Ja, genau, dass zum Beispiel niemand, sagen wir, es gibt eine Frau, die hat einen Partner und die ist viele. Jetzt ist ein Beispiel, das nichts mit uns zu tun hat, aber wir verwenden es mal, weil wir es recht einfach finden. Und es gibt Innenpersonen von ihr, die lieben diesen Partner, die wollen mit diesem Partner sein, die haben dieses Leben gewählt. Und dann gibt es aber eine Innenperson, die Scheidung einreicht, parallel dazu. Und irgendwie kommt es dann zur Scheidung, weil sich offensichtlich diese Innenperson durchsetzt und irgendwie ja, nimmt das halt dann diesen Verlauf.
Und alle anderen müssen irgendwie damit klarkommen.
Genau, alle anderen, genau. Ja, wobei es sicher etwas differenzierter ist, auch dann im Innern, aber so im Groben, glaube ich, wäre das die Problematik, die wir gern besprochen hätten.
Wir können da ein ganz konkretes Beispiel setzen oder nehmen von uns. Bei uns war das ja, brechen wir den Täterkontakt ab oder nicht? Gehen wir von so, dass die eine große Entscheidung, die ich gar nicht mitgetroffen habe, war, gehe ich aus der Herkunftsfamilie raus oder nicht? Das haben andere als ich entschieden. Und ich muss jetzt damit leben, keine Familie zu haben und irgendwie auch keine Erinnerung an meine Familie zu haben in dem Sinne. Also und auch nicht die Chance zu haben, so selber mir ein Bild von den Leuten zu machen. Und der Abbruch von Kontakten aus so ausbeuterischen Kontexten, aus so organisierten Gewaltkontexten, in denen wir ausgebeutet wurden. Auch diese Entscheidung haben wir nicht alle so komplett getroffen, aber beides waren ganz große Lebensentscheidungen, die dann auch ganz viel beeinflusst haben im Nachgang. Ja. Und was war für euch dann wichtig zu besprechen? Also geht es darum, okay, wie verpackt man das dann? Hey, andere haben in meinem Leben irgendwas entschieden und ich soll jetzt damit klarkommen. Wie soll ich das denn machen? Oder geht es eher darum, wie wir Entscheidungen treffen zusammen? Wie man das verhindert, dass solche Entscheidungen so getroffen werden? Oder noch was ganz anderes, woran ich jetzt gar nicht denke?
Ja, also einerseits denke ich, wie so, oder ist so meine Frage, wie kann man damit auch einen Frieden finden? Weil mit dem muss man ja auch mal umgehen können, dass man offensichtlich eine Entscheidung in eine Richtung getroffen hat, die aber auf keinem Konsens beruht. Und trotzdem ist es offensichtlich die richtige oder die einzig mögliche Entscheidung gewesen, sonst wäre sie nicht gefällt worden. Also wir sehen das schon auch so, dass wir uns denken, wenn das überhaupt nicht richtig gewesen wäre, unter keinen Umständen, dann wäre die Entscheidung anders gefallen. Also wie kann man gleichzeitig dieses Vertrauen in die Richtigkeit der Entscheidung empfinden, ohne dass man aber bei gleichzeitigem Fühlen von Für einige war es überhaupt nicht richtig und die sind massiv verzweifelt, zum Teil, dass die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Und die können das überhaupt nicht verstehen. Und diese Gleichzeitigkeit von, okay, das war offensichtlich richtig, sonst wäre es nicht so passiert. So, zumindest können wir uns, denke ich, so weit auf uns verlassen, dass wir nicht, also dass wir eigentlich schon sehr verantwortungsvoll agieren in Summe. Und gleichzeitig, wie konnte das passieren? Wir haben das ja gar nicht mitbekommen, wir wollten das ja gar nicht. Und das ist ein Spannungsfeld. Also wir finden da schwer einen inneren Frieden mit damit. Ich glaube, darüber würden wir gern reden. Und auch wie ihr das seht, das würde uns sehr interessieren. War die Entscheidung dann letzten Endes jetzt in eurem Fall, war sie richtig? Obwohl manche vielleicht das gar nicht mitbekommen haben und das auch nicht wollten?
Kann ich die Frage schon beantworten?
Wenn Oder? Ihr mögt.
Ich glaube, das eine verbindet sich so ein bisschen mit dem anderen, dieses einen Frieden damit finden wollen. Also ich finde, in all dem, was ihr jetzt gesagt habt, sind so ganz viele Unterthemen. Zumindest waren das für mich so ganz viele kleine Häppchen, die wir so bearbeiten mussten. Weil ein Punkt ist ja, das zu bemerken. Ah, die anderen haben eine Entscheidung getroffen, an der ich nicht beteiligt war. Da ist ja das unangenehme Gefühl nicht nur, ah, die haben was entschieden, was ich anders entschieden hätte, sondern auch, die haben was entschieden, ohne dass ich beteiligt war. Mhm. Also, ne, das ist ja auch ein Kontrollverlust. Und den kann man ja durchaus auch betrauern, aber der muss nicht unbedingt was mit der Entscheidung zu tun haben. Also, ne, wenn ich mich übergangen fühle sozusagen, ist ja ein bisschen schwierig gesagt, also ist ja ein bisschen schwierig formuliert so in dem Zusammenhang. Also Dissoziation heißt halt nicht ins zu übergehen, sondern, ne, mhm. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ja, ich denke
also,
schon.
Damit hatte ich am Anfang viel zu tun, gerade was den Weggang aus der Herkunftsfamilie anging, habe ich lange so das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, meine Krankheit hat mir meine Familie genommen, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich total bitter, weil das ja auch die Gründe, der ins Wegzugehen total nach hinten fallen lässt, sondern mich total in den Vordergrund stellt und mein Gefühl von, hey, ich wollte das aber mitbestimmen oder ich habe das Gefühl, einer Entscheidung beraubt worden zu sein. Mhm. Und dass die ganzen Hintergründe von den anderen so ganz ausblendet. Also das ist irgendwie das Erste. Und das andere ist, aber was ich so rausgehört habe, war die Entscheidung im Nachhinein richtig, obwohl ich nicht beteiligt war.
Ja.
Da weiß ich gerade noch nicht, ob ich das so verbinden kann. Weil eine Entscheidung kann ja immer richtig sein, aber deswegen muss sie sich nicht zwangsläufig auch gut anfühlen, egal ob ich beteiligt war oder nicht.
Mhm. Ja, okay.
Also ne, ich verstehe. Irgendwie habe ich mich gerade gefragt, ob ihr oder du jetzt speziell so ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, diese Entscheidung anzunehmen oder einen Frieden damit zu finden, weil sie sich für dich nicht richtig anfühlt. Also als würdest du das von dir erwarten. So nach dem Motto, ich würde ja fühlen, wenn das richtig wäre. Dann wäre ich ja damit einverstanden. Ist das so?
Ja, auch, glaube ich, ja. Mhm. Ich glaube, dass es auch so ist, ja.
Da müsste man vielleicht irgendwie nochmal gucken, was richtig für dich heißt. Also was deine Parameter gewesen wären, wenn du die Entscheidung getroffen oder wenn du vor der Entscheidung getroffen gestanden hättest. Mhm. Also alleine. Mhm. Weil ich glaube, um nochmal ganz so einen Rückgriff zu machen, ich glaube, Leute, die nicht viele sind, treffen auch nicht immer so große Lebensentscheidungen im Konsens mit sich selber. Also ich glaube, dass auch Leute, die sich nicht als viele erleben, durchaus auch mal gegen Vernunft entscheiden oder gegen ihr Bauchgefühl entscheiden oder sagen, okay, 90% meiner Entscheidung kann ich gar nicht begründen, aber 10% schon. Und aufgrund dieser 10%, die ich gut begründen kann, treffe ich diese Entscheidung jetzt so. Macht das die Entscheidung dann richtig und innerlich ganz oder konsensuell oder so oder nicht? Wie würdet ihr das sehen?
Naja, also ich glaube, dass jemand, der, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wie wir das sehen.
Also es ist so ein bisschen so wie der Schokoriegel, den man eigentlich nicht essen muss, weil man eigentlich schon genug gegessen hat heute, aber irgendwie hat man Lust drauf. Und es gibt dann nur dieses Argument, Lust darauf zu haben und den dann zu essen, während alle anderen Gründe eigentlich dagegen sprechen oder man gar nicht so genau weiß, was eigentlich so dagegen spricht. Und dann isst man den einfach. Das ist ja, auch keine, 100% Ja-Entscheidung.
Ja gut, aber das ist ja sehr, letzten Endes etwas sehr Banales. Wenn es jetzt aber um etwas geht, so ein Beispiel, wie wir es vorher formuliert haben.
Mit der Heirat.
Ja, zum Beispiel, ja, dass es da eine Frau gibt, die ihren Mann liebt und den heiratet und offensichtlich, ja, nicht alle mit diesem Mann einverstanden sind und dann die Scheidung einreichen. Also wie, wisst ihr, wenn, ja, wenn es jetzt um was Banales geht, okay, hat ja letzten Endes nicht viel, keine großen Konsequenzen, aber wenn es um so ganz existenzielle Themen geht, die vermutlich schon von jemandem, der nicht viele ist, sehr viel abverlangen. Also ich weiß nicht. Ja, vielleicht, okay, vielleicht wäre dieses Beispiel, wenn jemand nicht viele ist und da gibt's halt eine Frau, die will einerseits, so könnte man es dann formulieren, einerseits will sie mit ihrem Mann bleiben, andererseits ist sie unglücklich in der Beziehung. Natürlich könnte man das irgendwie auf so einen unspektakulären Konflikt runterbrechen.
Ja, oder auf irgendwie sowas, ne? Ihre Gründe zu heiraten sind dann sowas wie, okay, wir haben unsere Streitigkeiten, aber das kriegen wir schon hin. Genau. Und für die Steuer ist es ja auch besser und es ist praktischer für unsere Buchhaltung und was weiß ich. Also man kann ja, für so eine Ehe gibt es ja mehr Gründe als Liebe. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn eine Person viele ist und dann hat sie eine sehr dominante Alltagsperson und die liebt diesen Mann einfach nur. Die hat keine Ahnung von den Konflikten und hat keine Ahnung von steuerlichen Vorteilen, die eine Eheschließung bringt oder was weiß ich. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Konflikt ist, weil Liebe allein für so eine Entscheidung halt nicht reicht. Das kann reichen, so, ne? Man kann ja irgendwie denken, also das kann ja zur Folge haben, dass diese sehr dominante Persönlichkeit in dieser Person, die viele ist, dass die dann ganz viel Energie da reinsteckt, dass die Beziehung richtig gut wird. Und die anderen Ins dann sagen, ja, okay, das ist, wir finden den nicht cool, aber er stresst uns nicht, dann bleiben wir jetzt halt verheiratet. So, weißt du, dass dann sich solche Dynamiken entwickeln. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Person sagt, ich liebe ihn und aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, was, also so gar nicht alles mitkriegt von dieser Person und dann eher von den anderen Anteilen vor dieser Person geschützt werden muss. Und die reichen dann die Scheidung ein, weil es sein muss.
Genau, aber ich glaube, dass es für diese dann eigentlich verweist das Ganze ja dann wieder auf dieses Thema, denke ich jetzt, dieser dissoziativen Barrieren unter den Innenpersonen. Weil wenn jetzt diese, ich hoffe, das ist für alle, die uns zuhören, überhaupt noch konkret genug. es ist doch sehr abstrakt irgendwie, aber wenn dieser Anteil, der wirklich einfach den Partner total liebt und nichts mitbekommt von denen, die da raus müssen und auch ihre Gründe haben, warum sie das müssen und vielleicht sogar diese Gründe noch schwerwiegender sind als die Gründe dieses Anteils, der den Partner einfach nur liebt. Und deswegen die Entscheidung so getroffen wird. Aber dann ist das, wir finden das, was uns daran so schockiert, ist diese absolute entgegengesetzte also dass da was überhaupt nicht zusammengeht, so in unserem Verständnis, dass wir uns denken, das kann, wie kann das sein? Wie kann es beides geben? Also das, also weil für diese Innenperson, die den Partner ja nur liebt, die kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, was da sein könnte, was die, was sie von dem wegbringen soll. Und dann sieht sie sich mit einem Resultat konfrontiert, nämlich jenem der Trennung beispielsweise, der gut begründeten Trennung, und kann das nicht ansatzweise nachvollziehen.
Ja, weil das ist dann auch der Punkt, wo ich denke, deswegen sollte so eine Person auch diese Entscheidung nicht treffen. Heiratet man den oder nicht?
Aber was ist, wenn sie die Entscheidung schon getroffen, also wenn wir von einer Entscheidung reden, die bereits getroffen wurde, zum Beispiel eben, dass dann die Scheidung eingereicht, also dass dann die Trennung von diesem so geliebten Menschen stattgefunden hat.
Ja, das ist halt dann das Problem, ne? Aber da kann man ja auch, also Irren ist menschlich, das kann man ja auch wieder so ummünzen, finde ich, auf Leute, die nicht viele sind. Man kann sich ja auch irren, man kann sich ja auch täuschen in einem Menschen, dass man diesen Zustand hat, oh, ich liebe den so und der hat nur positive Eigenschaften und so. Das ist ja auch was, das ist ja ein Zustand. Das ist ja, ne, man sagt ja auch dieses vor Liebe blind sein. Und ein ähnlicher Zustand kann dann eben auch eine Innenperson sein, die eben nur diese Liebe hat und nur dieses, oh, der ist so toll. Und auch nur diese Perspektive auf diese Person haben kann. Aber das hindert ja den Gesamtorganismus, in dem Fall dann halt die Frau, die viele ist, ja nicht daran, auch zu dem Punkt zu kommen, okay, nee, das, da habe ich mich geirrt. Oder dass dann andere eben diese Entscheidungen treffen. Aber wo du sagst, wie geht das, dass beides da gleichzeitig ist, ne? Ich glaube, das geht, weil das so ist. Also weil es geht.
Ja, so. Aber das ist schon schockierend. Ja. Also wir finden das schon schockierend. Also wir merken, dass uns sowas schockiert.
Warum?
Ja, das ist, weil es, also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, vielleicht haben wir ein besseres Beispiel, wenn wir uns vorstellen, also wir haben ja unseren Assistenzhund und wir lieben den über alles. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand von uns würde den im Tierheim abliefern. Das ist doch der absolute Irrsinn.
Wieso?
Also das wäre doch, also das, okay, es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir würden das niemals machen. Nee,
aber das finde ich eigentlich, ich finde das super gut, das Beispiel. Weil,
okay.
Wir hatten das mit Nagnag auch schon ganz oft, dass wir Situationen hatten, in denen wir einfach dachten, das ist gerade nicht aushaltbar. Es ist gerade nicht, wir haben eine Vorgeschichte mit Hunden und wir haben schwierige, sehr, sehr schwierige Erfahrungen mit Hunden gemacht. Und es gab Situationen, vor allen Dingen während ihrer Läufigkeiten, während ihrer Junghundphase, gab es immer wieder Situationen, wo wir einfach sehr, sehr, sehr getriggert waren und überhaupt nicht zurechtgekommen sind, insgesamt. Und da war die Liebe und die Zuneigung und auch, ne, dieses Verantwortungsgefühl ihr gegenüber, das war noch da. Und dennoch gab es dann Inns, die gesagt haben, die muss weg. Die muss weg. Und das hatte überhaupt nichts mit unserer Einstellung ihr gegenüber zu tun. Und natürlich, ja, da waren Inns, die sie nicht als unseren Hund erkannt haben, sondern die sie verwechselt haben. Und bis wir das so auf der Kette hatten und immer wieder eingefangen gekriegt haben, hat es zum einen gebraucht, dass wir anerkennen, dass selbst wenn wir sie wegbringen, wir haben sie dann bei Freunden übernachten lassen oder in eine Pension gegeben, aber das war irgendwie immer klar, also auch wenn die Inns, die das nicht aushalten konnten, sie dahin gebracht haben, es war immer klar, dass wir sie auch wieder abholen. So, dass wir keine Entscheidungen treffen, die langfristig sind. Und dass auch irgendwie klar ist, dass das auch zu unserer Verantwortungsübernahme gehört. Dass wenn wir mit ihr nicht gut umgehen können, das okay ist, das zu fühlen und sie dann vor uns zu schützen.
Ja.
Auch das, also das geht zusammen, obwohl es sich sehr widersprüchlich anfühlt. Und damals hatte ich auch wirklich zeitweise so Gefühle von Kontrollverlust, Ängsten, ne? Also so eine Ängste, okay, oh Gott, Was ist, wenn ich aufwache und dann liegt sie tot da, weil sie jemand von uns umgebracht hat? Und das ist so, das sind so Gedanken, da könnte man auch sagen, würden wir nie machen. Weiß ich aber nicht. Also es gibt sicherlich Situationen, also ne, wer weiß, Menschen sind zu allem fähig. Warum sollte ich nicht dazu fähig sein? Ne? Warum sollte ich das ausschließen? Dafür gibt es keinen Grund. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, gerade was den Hund angeht oder auch was unsere Beziehungspersonen angeht, da war total wichtig zu verstehen, dass Liebe kein Gefühl ist, das alles andere in Schatten stellt. Also, dass das sowas ist, was man dann nur hat. Und daneben kann nichts anderes stehen. Das so funktioniert Liebe nicht. Das war total wichtig, uns so damit, uns das so klar zu machen. Aber wenn ihr sagt, dass es euch schockiert, wenn so Gegensätze da sind, habe ich mich gerade gefragt, habt ihr auch sowas? Also, dass ihr dachtet oder denkt, neben bestimmten Gefühlen oder Haltungen darf eigentlich keine andere sein? Ist es das so ein bisschen der Haken?
Ja, ich glaube schon. Also, wenn es jetzt ums Thema, wenn es um Liebe geht oder um Verantwortung, also wir könnten nicht damit leben, glaube ich, es wird nie so sein, das können wir, also ich weiß, wir können es eigentlich nicht garantieren, aber wir formulieren es trotzdem als Garantie, weil es für uns einfach total wichtig ist, es zu tun. Also es so zu formulieren. Wir werden, also nicht nur wir würden, sondern wir werden niemals unsere Liebe, unsere Verantwortung, alles würde es nicht zulassen, wird es nicht zulassen, dass zum Beispiel mit unserem Assistenzhund, dass wir schaden dem ja sowieso nicht, aber dass wir irgendwas tun würden, was dem indirekt schadet zum Beispiel, das können wir definitiv für uns ausschließen. Und wenn es jetzt aber so wäre, dass wir, also wir sind davon felsenfest überzeugt, und wenn es jetzt so wäre, dass es dennoch, dass wir draufkommen würden, da gibt es noch was anderes, mit dem könnten wir, glaube ich, nicht gut leben. Also das könnten wir nicht akzeptieren, dass es so ist.
Okay, also dann hättet ihr wieder so eine Situation, wo andere dann eine Entscheidung getroffen hätten und ihr würdet das nicht akzeptieren können oder da keinen Frieden mitmachen können.
Ja, also garantiert nicht. Dass dann würden wir immer denken, ich meine, in Hinblick auf unser Beispiel, das wir nicht benennen können, aber worüber wir ja doch irgendwie indirekt reden, sehen wir es jetzt nicht ganz so drastisch, weil wir doch irgendwie denken, irgendwie in Summe war es wohl die richtige Entscheidung, so, aber wenn es jetzt zum Beispiel um den Hund ginge, da könnte einfach nichts, also das könnte nicht die richtige Entscheidung gewesen sein, selbst wenn welche von uns, ja, wisst ihr, selbst wenn die Entscheidung dann gefällt wäre, dann wäre das einfach eine so gravierende Fehlentscheidung, mit der wir nicht leben könnten. Und wie unterscheidet man das? Wir sind uns nicht so sicher, aber vielleicht ist es zu abstrakt auch irgendwie.
Naja, vielleicht ist das Beispiel auch ein bisschen schwierig, weil ihr einfach sehr verbunden seid mit dem Hund.
Ja.
Vielleicht, ne, also vielleicht ist es, ich gehe mal auf unsere Beispiele zurück, auf diese, zum Beispiel das Verlassen der Herkunftsfamilie.
Ja.
Damit bin ich überhaupt nicht verbunden und deswegen fand ich das so schwierig. Ich kenne die Leute nicht. Also für mich ist es einfach ein Verlust. So. Und da hat auch nicht nur dieser Verlust von Zugehörigkeit. So, die Familie macht ja einfach auch das. Man weiß, wo man hingehört und man hat einen Stammbaum, Familiengeschichte, Familiengeheimnisse, Schnickschnack-Schnuck. Ich habe einfach gar nichts davon. Ne? So, und für mich ist das erst wieder so, oder für mich ist das erst Leben als Fakt in Ordnung und lebenswert geworden, als ich meinen Namen ändern konnte. Weil es dann so eine Kongruenz hergestellt hat. Ne? Ich könnte dann irgendwie so sagen, ja, ich bin halt wie ein Same, der weggeflogen ist und jetzt bin ich aufgeschlagen auf einer Wiese und bin ganz alleine und bin halt mein eigener Familienbaum. So. Und wenn ich noch ein bisschen wachse, kriege ich ein Stämmchen und so. Vorher war ich einfach sehr verloren durch dieses Gefühl, also durch diese Trennung. Ich weiß aber, es gibt da einfach verschiedene Perspektiven drauf. Sehr sachlich und faktenbezogen war das das Beste und vermutlich auch das Einzige, was ich machen konnte, um mein Leben zu retten.
Ja, genau. Ja, das ist der Punkt. Und
das ist was ich halt wirklich nur als Fakt betrachten kann, weil ich nicht mit den, ich weiß nicht, wie mein Familienleben war. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, vor allen Dingen auch aufgrund meiner Erkrankung.
Dürfen wir da was fragen?
Ja.
Das heißt, ihr jetzt wisst über eure Herkunftsfamilie eigentlich gar nichts.
Ja, Hanna, also wir uns gibt's erst, seit wir schon lange nicht mehr bei der Familie gewohnt haben.
Ja, okay.
Wir sind erst im Nachhinein entstanden und die Systeme, die vorher aktiv waren, da kriegen wir erst jetzt Kontakt. Und das sind halt jugendliche Systeme. Und ich kann schon mal so viel sagen, das, also alles, was an Erinnerungen gerade hochkommt, spricht gerade nicht für mich dafür, dass ich eine Familie hatte, um die es sich zu trauern, wirklich ganz doll lohnt.
Okay.
Also aus meiner Perspektive und ganz sachlich betrachtet.
Ja, okay.
Aber diese Aufladung mit, damit könnte ich nicht leben, die habe ich durchaus auch bei Jugendlichen aus diesem System, die unfassbar traurig darüber sind, dass wir nicht mehr zu Hause leben und dass wir keinen Kontakt mehr zur Familie haben.
Aber wie begegnet ihr denen? Ihr müsst denen ja irgendwie begegnen, oder?
Ja, aber warte mal. Also es gibt die, die traurig sind. Es gibt die, die total erleichtert sind. Es gibt die, die total panisch sind, weil sie denken, sie sind nicht wirklich von denen weg. Die kommen immer wieder. Es gibt Kinder, die noch nicht mal ausdrücken können, wie sie sich fühlen in Bezug darauf, von denen ich auch nicht glaube, dass sie mir glauben können, dass sie nicht mehr da sind, dass wir erwachsen sind. Und dann gibt es die, die sich so ein bisschen gerecht fühlen, die so ein bisschen denken, yeah, ich konnte so lange gar nichts machen, aber jetzt konnte ich was machen, so, ne, und dicke Arme machen. Also die Folgen dieser Entscheidung sind ganz vielschichtig und sind auch ganz vielschichtig im Inneren gespeichert. Es gibt ganz viele verschiedene Haltungen dazu.
Ja, bei uns auch,
und
ja.
Davon sind die wenigsten so, oh nein, wir dürfen, das ist überhaupt, das war eine richtig schlechte Entscheidung und ich kann gar nicht damit leben. Das betrifft 2, 3 ins.
Aber wenn ihr jetzt euch auf diese 2, 3 Innenpersonen, wenn ihr euch auf die konzentriert, oder sind die zum Beispiel total davon überzeugt, dass es ganz, ganz, also die wollen einfach zurück, oder wollen die einfach zurück, und aus deren Sicht ist dort alles gut gewesen? Also Frage?
Ja. Also entweder, also für eine Person ist es alles genauso, wie es sein sollte. So, warum sollte das anders sein? Genau so muss das sein. So ist Familienleben, so ist Familie. Für die ist das eher so ein Bruch ins Unnatürliche sozusagen. Mhm. Auch wie ein unnatürlicher Eingriff. Für andere ist es auch so ein Akt von Illoyalität. Ich habe doch versprochen, ich bin immer da. Ich gehe nicht weg. Ich halte meine Treue sozusagen. Und für wieder andere ist einfach unvorstellbar, wie das sein soll, ohne diesen Kontakt.
Aber das klingt jetzt für uns so, wenn wir das so hören, dass da jetzt keine Position vertreten ist, die wirklich zum Beispiel sich der Familie verbunden fühlt. Also das, was ihr
ja,
beschreibt.
Doch, diese eine Person schon. Also ich weiß von einer Person auf jeden Fall, die uns das richtig übel nimmt.
Okay, weil das, was ihr beschrieben habt, das könnte auch sowas sein, so wie eine internalisierte Überzeugung von außen, so quasi, es darf nicht so sein, es soll nicht so sein, man darf die Familie nicht verlassen. Aber gibt es auch eben welche, die wirklich jenseits solcher internalisierten Überzeugungen auch wirklich ein Gefühl haben von, also von so, dass die Familie wirklich gut ist und dass sie eine liebevolle Familie ist. Und also gibt es da auch solche, die gibt es auch.
Ja.
Okay.
Und wenn ich auf die zugehe, tue ich das, also ich versuche es zumindest, das immer wertzuschätzen. Auch wenn ich es anders sehe. Also, okay. Ne, mir ehrlich gesagt dreht sich mir manchmal dabei schon der Magen um und ich denke so, okay, puh. Also, dann merke ich aber auch, wenn ich kurz ein bisschen drüber nachdenke, dass ich auch ein bisschen neidisch bin, weil diese Perspektive hatte und weil es etwas erfahren konnte in dieser Familie, was es so schön und wichtig findet, dass es da bleiben will. Das ist ja nicht einfach nur so, gerade wenn es jenseits von diesem eingeredeten Zeugs ist, ne?
Ja.
Dann kann ich ja schon annehmen, dass sie einfach gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja so tragisch, dass sie diese Erfahrungen haben und ich nicht. Und dass ich dann immer nur diesen Blick habe von, ja, da ist einfach sehr viel Gewalt passiert und sehr viel Missachtung. Und es war wichtig für mein Überleben wegzugehen, obwohl diese tollen, schönen Erfahrungen auch da waren und die ja auch in mir gespeichert sind.
Ja.
Also das, ne, wie doof, dass man dann so einen Widerspruch aufmachen muss und so, ja, dass man eben nicht beides gleichzeitig haben kann.
Ja.
Das ist einfach total doof, aber das macht weder meine Position kleiner und unsere Notwendigkeit, unser Leben zu retten, noch die Erfahrungen, die diese Inns gemacht haben. Es ist ja beides gleich wichtig und wertvoll.
Ja, genau. Und das ist aber auch die Schwierigkeit, finden wir. Also das ist zumindest, so erleben wir es, dass genau das die Schwierigkeit ist. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch sehr einfach, indem man eben, ja, diese konträren Positionen nebeneinander stehen lassen kann, dass es eben kein Entweder-Oder gibt. Es gab zwar, so wie ihr es jetzt auch formuliert habt, eine Notwendigkeit, also etwas, was die Not gewendet hat. Es gab die Notwendigkeit dieser Entscheidung und sie konnte nur so ausfallen, weil sie eben das, ja, euer Leben gerettet hat. Und
ja, und weil wir auch andere Sachen versucht haben. Also kann ich von mir sagen, dass ich es nicht anders versucht habe.
Ja,
also,
ja,
ne?
Eben, das kommt ja auch
bevor
dazu.
Bevor wir da
genau.
weggegangen sind, haben wir einfach auch jede Menge Scheiß gefressen, weil wir dachten, ja, halt, ja gut.
Ja, also es war eigentlich schon das am Ende des Spektrums, oder? Der Entscheidungsmöglichkeiten so. Also es
ja,
war schon
voll.
Die letzte, genau. Und das ist ja auch in unserem Fall so, wenn ihr so drüber redet, denken wir die ganze Zeit, ja, wir eigentlich können wir das auch für uns so sehen. Und dann könnte es ja irgendwie ganz einfach sein, indem man irgendwie alle Positionen, die es im Innen eben dazu gibt, würdigt. Und da denken wir gerade, das hat dann ganz viel mit Trauer eigentlich auch zu tun. Also da geht es irgendwie so ums Betrauern. Also das denken wir jetzt, also das fühlen wir gerade irgendwie.
Na, ich glaube, irgendwie geht es auch voll ums richtig Kapieren. Also es gibt ja Kapieren in der Birne und es gibt Kapieren im inneren Gefühl.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, darum geht es voll.
Ja. Aber das heißt vielleicht auch, also ein Stück weit das zu betrauern, also das zu realisieren einfach mit allem, was dazugehört.
Ja, und man, also ich wollte mal sagen, es geht ja auch die Leute, die dann die Entscheidung gemacht haben, dass man weggeht, das ist ja auch nicht so schwupp.
Ja.
So, ich entscheide das jetzt, wo ich alle hasse und gehe dann weg. So, weil,
ja.
Also man, das ist ja auch Logistik, ne? Also, man muss es ja irgendwie auch auf die Kette kriegen.
Und ja,
das,
stimmt.
Das war ja auch irgendwie nicht einfach. Also zumindest bei uns war es voll nicht einfach. Und dann, also die Sache musste man ja ausprobieren. Also was muss man jetzt alles machen? Und dann fliegt man damit ein paar Mal auf die Schnauze, weil es irgendwie nicht geht, weil man sich das irgendwie einfacher vorgestellt hat, als das dann echt geht. In echt meine ich jetzt. Und also dann, da war ich dann auf jeden Fall auch immer traurig. So, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich mich schon mal überwunden. Jetzt mache ich die Entscheidung, jetzt ziehe ich das durch. Und dann ist es auch schwer und keiner hilft einem irgendwie richtig. Und da musste ich ja auch was vertrauern, sozusagen. Also, ne, da, ich habe gedacht, ich würde das einfach hinkriegen und habe es aber nicht einfach hingekriegt. Dann war ich auch erstmal voll so, was bin ich eigentlich für eine Wurst? Ja, will hier irgendwie voll was reißen und es geht voll nicht. Also, da, ne, das ist das erste Traurige. Und dann, wenn man dann richtig weg ist, dann hast du ja nichts mehr. Also, gerade, ne? Wenn man, also man geht ja von zu Hause weg. Da ist ja alles, was man hat. Also, ja. Ne, wir waren 15. Und wir konnten nicht viel in unseren Rucksack reinpacken. Und das meiste, was uns irgendwie wichtig war, haben sie dann weggeworfen. Also das war irgendwie dann auch so mit Trauer verbunden und so.
Ja.
Also ich glaube, genau das Beispiel ist halt irgendwie, das ist immer traurig und das ist dann irgendwie nicht nur, wenn so Leute wie Hannah halt sagen, ja, ich habe keine Familie, ich weiß nicht, was ich so vermisse, bla bla, dann ja, da denke ich halt auch immer, ja, schön für dich, aber ich weiß das, also ich weiß es, was ich vermisse. So, ne?
Ja.
Und obwohl ich die Entscheidung getroffen habe, obwohl ich mag die Leute nicht, so, ich vermisse nicht die, aber ich vermisse alles andere. Das ist auch voll traurig.
Ja, auch was ihr jetzt, wir hängen noch an dem, können wir einen Schritt zurück an dem, als ihr sagtet, das ist auch mit Logistik verbunden, beziehungsweise, dass es da vermutlich nochmal auch andere Innenpersonen gibt, die dann die Entscheidung ausführen. Also das kommt ja auch dazu. Zum Beispiel, wenn wir haben gerade darüber nachgedacht, dass bei unserer Entscheidung, die wir da treffen mussten oder getroffen haben, dass wir überhaupt nicht, also wir, wie wir jetzt mit euch hier reden, überhaupt nicht beteiligt waren an diesem Akt dann sozusagen, an diesem Letz-, also an dieser Handlung, die Entscheidung markiert. Oder den
also das richtige Weggehen dann.
Zum Beispiel.
Tag, wo man dann abhaut.
Genau. Diesen Tag, wo man dann das alles in die Wege leitet. Genau. Und ich glaube, und das ist dann, aber vielleicht ist das auch falsch, das zu tun, aber wir stellen uns manchmal vor, wie das jetzt wäre, wenn wir das hier und heute tun müssten. Und wir können es uns nicht vorstellen, dass wir das schaffen würden.
Ja. Ja.
Also ich glaube, wenn wir jetzt heute, an diesem Tag, wir wissen nicht, wir können das nicht mehr rekonstruieren, wie wir das gemacht haben, weil uns das so unvorstellbar schwierig vorkommt, also so unschaffbar eigentlich, dass wir uns denken, wie kann man das getan haben? Also wie viel Energie oder wie viel Sicherheit musste dann letzten Endes auch in der Entscheidung, oder wie viel Sicherheit musste da vorhanden sein, auch in, wisst ihr, wie wir das meinen? Dass,
ja, weiß ich, aber irgendwie, das ist so Erwachsenendenken. Als wir weggegangen sind, war einfach nur, okay, ob wir hier sterben oder woanders, Hauptsache wir können das selber bestimmen. Das war eigentlich nicht so, oh, wie krieg ich's auf die Kette, sondern okay, mir egal, Rucksack und los.
Ja, aber erinnert ihr euch an das?
Geradeaus. Ja, ich erinnere mich daran. Auf jeden Fall.
Okay.
Ich glaube, wenn wir es heute nochmal machen würden, würden wir es vielleicht ein bisschen schlauer machen. Ich denke mal irgendwie an sowas wie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Unterwäsche einpacken und vielleicht auch ein bisschen Geld klauen oder so. Ich war voll dumm, ey. Ich habe einfach nur die Sachen, die mir richtig wichtig waren, meine Schulsachen, wie behämmert. Ich habe meine Schulsachen eingepackt, ja.
Okay.
Also das war irgendwie nicht das Klügste, glaube ich. Also das denke ich heute, das hätte ich auch ein bisschen schlauer machen können. Aber naja, wir haben halt gedacht, Schule ist wichtig, da müssen wir hingehen. Auch wenn wir hiervon weggehen irgendwie. Aber wenn wir es heute nochmal machen würden, dann wüssten wir wegen weil da jetzt, also jetzt haben wir Kontakt zu erwachsenen Anteilen, also zu Hannah zum Beispiel. Und wir kriegen ja jetzt, also jetzt sind wir ja erwachsen und können mehr Sachen machen. Das war ja früher, wenn ich mit der Geldkarte zur Sparkasse gegangen wäre und gesagt hätte, hier, Entschuldigung, bitte 500 Mark, Euro, dann hätten die mich schräg angeguckt und hätten mir kein Geld gegeben. Aber heute könnte ich mir ja irgendwie überlegen, wie ich an Kohle komme oder so. Oder, also man kann halt als erwachsene Person viel mehr Sachen irgendwie entscheiden und dann wird man auch richtig angehört und das, dann kommt keiner und sagt irgendwie, ja, hier, was erzählst du für eine Scheiße, geh mal zu Mutti und Vati, die sind lieb. So, ne, das war früher voll anders. Und da sind ja ganz andere, also muss man andere Kämpfe machen sozusagen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber dieser Gedanke, was du gesagt hast mit dem, würde man es heute irgendwie wieder hinkriegen? Ich glaube, heute würden wir gar nicht so viel Schiss kriegen und würden auch gar nicht würden gar nicht mit so Arschgeigen zusammenwohnen, dass wir dann irgendwie weg müssen. Also, weißt du, wie ich meine?
Okay, ja, okay, das ist natürlich, ja, das wissen wir.
Also ja. Es ist immer gut, wenn man ein Leben hat, wo man dann so eine Scheiße nicht nochmal machen muss.
Ja.
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 Ich fand das damals voll schwer, dann auch da wegzubleiben. Also dann die Entscheidung auch durchzuziehen.
Wo seid ihr dahin?
Ja, erstmal waren wir so ein bisschen so unterwegs. War nicht geil, kann ich schon mal sagen. Und dann waren wir in so einem, das heißt Kinder-Jugend-Notdienst. Mhm. Da sind wir hingekommen. Weil, na, wir hatten ja dann mit so einer Jugendamttante zu tun und die hat uns dann dahin geschickt, dass wir da hingehen sollen. Er hat dann nochmal gefragt, willst du nicht wieder nach Hause gehen? Das kann man doch alles lösen, hat sie gesagt.
Okay. Ja.
Ja, ich habe auch gedacht, ja, geil, wie soll ich mich denn noch auflösen? Naja, und dann sind wir da hingegangen. Aber das war erstmal voll schwer, weil es war auch verführerisch, ne? Mir war voll kalt und ich habe irgendwie voll gestunken und hatte Hunger und so und habe gedacht, da fuck. Ja, wenn ich nach Hause gehe, dann ist das Problem jedenfalls nicht mehr da. So, könnte ich halt duschen gehen so und was essen, vielleicht. Mhm. Aber ja, die ganze andere Scheiße wäre halt immer noch gewesen. Mhm. Aber ja. Es war schwierig.
Ja.
Und ich finde es irgendwie immer gut, wenn wir darüber reden und wenn wir uns ausdrücken können, dass es okay ist, dass wir traurig sind irgendwie, obwohl es eine richtige Entscheidung war. Halt nicht wegen der Leute, sondern weil es wäre ja alles in einer ordentlichen Bahn gewesen, wenn wir da geblieben wären. Weißt du?
Wie meint ihr das in der ordentlichen Bahn?
Ja, dann wäre da die Schule.
Ja, okay.
Wo unsere Sachen sind. Vielleicht wären wir voll so ein schlaues Supergirl geworden.
Das seid ihr sowieso.
Ja, ich meine so, wo man, wenn man so an eine Uni geht und dann so Forschersachen macht. Mhm, okay. Wir haben ja kein Abitur gemacht dann. Ist ja alles irgendwie, das ist ja dann irgendwie alles voll schief gegangen mit der Schule und so. Und vielleicht, dann wäre ja auch dieser ganze Klapsenkack nicht gewesen. Der wäre ja auch nicht gewesen. Mhm. Da denke ich manchmal, dass das irgendwie traurig ist. Dann haben wir es schon geschafft und haben uns so voll angestrengt und dann ist das Ergebnis gewesen. Geil, super. Mhm. Dafür hat es sich ja voll gelohnt. Für Klapsen live und Scheiß. Erstmal voll viele Jahre noch. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie mitkriege, dass andere, so Kinder zum Beispiel, voll traurig sind, weil wir weg sind, dann, ja, dann macht mich das auch, mich auch immer ein bisschen unsicher. Mhm. Aber wenn ich dann mitkriege, dass die Älteren eigentlich ganz okay damit sind und manchmal auch ein bisschen stolz auf uns sind, dann denke ich wieder, ja, ist okay. Können wir so stehen lassen.
Mhm. Okay.
Habt ihr sowas gar nicht? Also, dass ihr so gar nicht mit denen reden könnt, die das gemacht haben, die weggegangen sind?
Unser Beispiel ist etwas anders. Deswegen, wir haben uns jetzt irgendwie drauf bei uns geht es ein bisschen um was anderes, deswegen können wir das jetzt nicht so ganz klar beantworten. Aber auf unser Beispiel übersetzt oder auf das, woran wir denken, wenn wir das übertragen, dann doch, es gibt schon auch, glaube ich, die Momente, in denen wir irgendwie damit okay sind und ja.
Macht ihr euch Vorwürfe?
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir da sehr auch eine ganz große Schuld damit verbinden und da die nicht so richtig, weil wir eigentlich, ich glaube auch, weil es so ein Überlebensthema war, also so entweder wir entscheiden uns für uns, dass wir so wie wir gelebt haben bis zu dem Zeitpunkt, also dass wir überhaupt leben, weiterleben können oder dass wir überhaupt leben können oder wie sollen wir das sagen?
Also so nach dem Motto, der Preis ist so hoch für euer Weiterleben?
Ja, irgendwie glaube ich, gibt es manche in uns, die das ganz so sehen, dass sie da ganz viel Schuld auf sich geladen haben in dem Versuch, sich selbst zu retten. Mhm. Kam zum Teil auch von, also ja, wurde uns, also kam, ich glaube, das gibt's, ich glaube tatsächlich, dass es diese Sicht auf das geben kann, so vom Außen her auch und im Innen natürlich nochmal. Also im Innen auch. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite denken wir, wenn, ja, es gibt einfach auch im Leben solche Dilemmata. Also es gibt auch solche, ja, vermutlich Situationen, die so, wo man so in Bedrängnis ist, auch, dass man nicht mehr, ja, man kann draufgehen oder man entscheidet sich fürs Leben. Und es kann sein, wenn man sich fürs Leben oder Überleben entscheidet, dass halt wer anderer draufgeht. Scheiße, ja, aber kann passieren. Das ist ja keine Schuld in dem Sinn, sondern man hat einfach man hat sich fürs Überleben entschieden. Und
Habt ihr alle Aspekte dieses Schuldgefühls schon geprüft? Also habt ihr geprüft, ob ihr da wirklich Schuld auf euch geladen habt?
Ja, ich denke schon. Und unsere Antwort ist ja, wir haben Schuld auf uns geladen. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht, wie prüft man das? Also vielleicht ist die Art und Weise, wie wir das geprüft haben, auch sehr eingeschränkt gewesen. Oder ist sehr eingeschränkt. Deswegen weiß ich nicht, ob wir alles geprüft haben. Aber ich glaube, so ganz intuitiv würden wir sagen, ja, es bleibt einfach eine Schuld, die können wir nicht, die ist da.
Und habt ihr die Möglichkeit, das so umzuwandeln? Also ich habe gerade bei diesem Schuldthema daran gedacht, wie uns unsere Eltern gesagt haben, wir würden die Familie zerstören. Also auch mit so einer Psychologin in so Familientherapie, ne? Und da haben die gesagt, weißt du eigentlich, wie du unsere Familie zerstörst? Mhm.
Solche Sätze kennen wir auch sehr gut.
Genau, und ich habe mich ganz lange irgendwie damit befasst, weil ich versuchen wollte, wie gesagt, ich kenne ja meine Eltern nicht, aber diese Szene, das war eine der ersten, die ich erinnert habe, als ich aufgearbeitet habe, wie wir weggelaufen sind. Also, ne, als wir da in die Aufarbeitung gegangen sind, war das die eine der ersten Szenen, die mir so aufgeploppt sind. Und wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, na ja, okay, das ist mit Sicherheit für meine Familie richtig schlimm. Also mal nehmen wir mal alles irgendwie raus. Weil wenn sie das wirklich so erleben, dass ich die Familie zerstört habe, mit meinem Verrücktwerden, sage ich mal im weitesten Sinne, mit meinem nicht mehr mitspielen, das ist ja ihre Perspektive. Die kann ich ihnen ja nicht nehmen. Und dann, wenn das ihre Perspektive ist, wenn sie das so empfinden, dann muss das ja schlimm für sie gewesen sein. Und zwar so schlimm, dass sie mir das sagen und dass sie mir aufbürden, dass ich das wieder regeln soll.
Ja.
Und dass ich diese Verantwortung auf mich laden soll, die ganze Familie zu retten, indem ich mich opfere sozusagen. Indem ich mich zurückstelle und mich nicht so wichtig nehme, was auch immer. Das kann ja so sein, aber sie sind nicht daran gestorben. Während ich, also dass ich weggegangen bin, hat ihr Leben nicht beendet. Es hat es verändert und es hat ihre Familie, es hat die Familie vielleicht zerstört, was weiß ich. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann es überhaupt nicht prüfen. Und es gab ja auch keine Bestandsaufnahme davor. Also, ne, ich habe ja kein Konzept davon, wie unsere Familie vorher war. Aber ich wäre definitiv gestorben, denn ich hätte mir das Leben genommen, wenn ich da hätte weiterleben müssen. Also, mein Standpunkt ist aus meiner Perspektive ganz klar. Und meine Berechtigung am Leben zu sein und sein zu dürfen auch.
Aber was wäre gewesen, wenn tatsächlich jemand von eurer Familie sich mit eurem Weggehen beispielsweise suizidiert hätte? Was wäre dann gewesen?
Ich meine, not my monkey, not my business. Das ist wirklich, Suizid ist immer die Entscheidung der Suizidenten. Das ist eine Verantwortung, die ich nicht übernehmen muss.
Okay.
Das ist eine Entscheidung, die diese Leute treffen. Weil ich weiß, was du meinst. Ich könnte mich natürlich auch schuldig fühlen. Wegen mir hat sich die Person das Leben genommen. Hat sie aber nicht. Sie hat sich das Leben genommen, weil ich nicht mehr da war und sie sich entschieden hat, so will ich nicht leben.
Kennt ihr?
Sie hätte sich ja auch anders entscheiden können.
Ich glaube, es gibt ein Buch, Sophies Entscheidung. Kennt ihr dieses Buch? Ich glaube, es ist irgendwie... wir wissen, also wir haben das nie gelesen und wir wissen es nur ganz ganz fragmentarisch, um was es da irgendwie geht, aber es geht um eine Frau, die zwei Kinder hat und sich irgendwie, ich weiß die Umstände nicht, ich glaube Nazi-Zeit irgendwas, aber jedenfalls muss sie sich für ein Kind entscheiden. Sie kann ein Kind irgendwie ist jetzt ein heftiges Beispiel, ich weiß, aber sie kann ein Kind behalten sozusagen und sie muss eines zurücklassen. Und das ist ja trotzdem eine Art von Dilemma. Also wenn das jemand
Das ist nicht wirklich eine freie Entscheidung, ne?
Ich glaube,
das spielt auch noch mit einer Rolle. Auch in der Thematik, bleibt man bei TäterInnen, bleibt man in der Herkunftsfamilie oder nicht? Wie frei kann man diese Entscheidung treffen? Gerade dieses Beispiel zeigt ja ganz klar, eine Mutter, der erste Gedanke ist, natürlich entscheide ich mich für beide Kinder.
Ja, genau.
Wenn sie gezwungen wird, sich für eins zu entscheiden, dann ist es keine Entscheidung, dann ist es Zwang. Dann ist es eine Reaktion, ein Handeln infolge von Zwang.
Ja, natürlich, aber sie wird immer damit leben, vermutlich, dass die eine die Entscheidung für etwas, eine Entscheidung gegen etwas, also sie hat...
Ja, aber sie hat keine Entscheidung getroffen. Sie wurde gezwungen. Ich glaube, das ist dann das, was man sich so ein bisschen klar machen muss. Und das ist auch was ich in Bezug zum Beispiel auf die Frage, gehe ich von zu Hause weg oder nicht, immer von mir gewiesen habe, weil ich das wichtig fand für mich. Wir haben da eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns nicht gezwungen, Niemand hat uns gezwungen, von zu Hause wegzugehen. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Mhm. In Bezug auf Dinge, die wir in Gewaltkontexten gemacht haben, für die wir uns schuldig fühlen, versuchen wir, das genau zu etablieren. Zu sagen, da haben wir keine Entscheidung getroffen. Da haben wir reagiert. Da mussten wir reagieren. Da wurden uns Verhaltensweisen und Urteile abgezwungen.
Ja, okay.
Aber das ist, glaube ich, wirklich auch wichtig in Bezug auf Schuldgefühl.
Also entlastet euch das dann auch von dem Schuldgefühl, wenn ihr das so seht?
Ja, es bringt uns ganz oft in so, also mich bringt es in schwierige Zustände, weil Innen auftauchen, die sehr verteidigen müssen, dass es auf gar keinen Fall Gewalt war, sondern notwendiges Verhalten zu einem höheren Zweck. Oder um ein höheres Ziel zu erreichen. Die verteidigen dann eher die Begründung der TäterInnen. So, ne? Und weil sie, ne, wenn sie anerkennen, dass sie eben häufig gezwungen wurden, dann macht das was mit ihrem Selbstbild.
Mhm. Okay.
Und das ist total schwierig. Also da kommt es immer wieder zu so Loyalitätskonflikten und zu so, ja, auch so einer ganz starken Abwehr einfach. Und trotzdem, das ist so ein bisschen mein Vorteil als Person, die das alles nicht erlebt hat. Ich kann mich damit ganz abstrakt befassen und ich kann feststellen, unter Gewalt und Zwang trifft man einfach keine Entscheidungen.
Ja,
die Verantwortung für die Situation liegt bei denen, die Zwang und Gewalt ausüben. Und da erwarte ich auch irgendwie nicht von diesen Ins, dass sie sich entlastet fühlen von ihrer Schuld oder ihren Schuldgefühlen. Aber ich versuche zu etablieren, dass sie sich von mir gesehen fühlen können als Personen, die handeln mussten und die vielleicht auch gedacht haben, dass sie handeln wollten.
Okay.
Also ich bin nicht so gut mit denen in Kontakt. Ich merke das halt nur immer an solchen Situationen. Wenn unsere Therapeutin irgendwie sowas anspricht und so fallen lässt und ich dann irgendwie merke, oh Gott, ich springe gleich ins Gesicht. What the fuck? So?
Ja.
Dann merke ich's. Und ich versuche mich dann so ein bisschen wieder darüber zu erden, dass ich mir diese Faktenbasis, weil es ist ja ganz abstrakt und betrifft nicht nur mich, sondern ganz viele andere Menschen auch. Wenn ich mich so darauf zurückziehe, dann bringt es auch Ruhe rein, zumindest für mich. Weil ich dann nicht so in diesem Strudel der Schuldgefühle und so untergehe. Mhm. Weil dann, ich weiß genau, wenn ich da so reingehe, dann fängt es vielleicht an mit so einem Schuldgefühl von, ja, jetzt reden die schlecht über meine Eltern. Ich bin so eine schlechte Tochter oder wie auch immer. Und von da aus ist dann so ganz, ist es so eine ganze Kette. Ich hätte nie weggehen sollen. Was habe ich mir eigentlich gedacht? War doch gar nicht so schlimm. Ich hätte mich nur zusammenreißen müssen. Lalalala. Mhm. Und ganz am Ende denke ich, aber wieso gehe ich überhaupt noch zur Therapie?
Ja, ja.
Mein ganzes Leben ist Schrotthaufen. So, ja. Da, ach, das wird dann immer gleich so groß. Und
ja, das kenn ich auch. Ja.
Ich glaube, so haben wir auch ganz viel Zeit verplempert irgendwie in der Therapie mit diesen Unsicherheitskreisen, weil wir irgendwie immer dachten, was, wenn wir uns falsch entschieden haben? Was, wenn wir ein richtig tolles Leben weggeworfen haben?
Ja, genau.
Ja. So, ja. Aber wir haben ja jetzt ein richtig tolles Leben.
Ja, ja, stimmt.
Also in großen Teilen.
Ja.
So. Als wir noch nicht so ein tolles Leben hatten, war das alles ein bisschen schwieriger. Also da war auch dieser Hebel einfach nicht so da. Ne? Wenn du in Hartz IV bist oder sonst wie, abhängig von allen Ecken und Enden, und das funktioniert alles irgendwie nicht. Und dann hast du am besten noch irgendwie eine schillernde PTBS und irgendwelche chronischen Krankheiten und sitzt dann da und denkst, oh, wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte ich das alles nicht.
Ja.
Das ist natürlich einfacher, ne?
Mhm.
Aber,
ja.
Was ich auch gemerkt habe, was mir irgendwie hilft, da einen Frieden mitzufinden, ist auch meine ganzen anderen Alltagsentscheidungen, also damit zu üben, mit eben diesen banalen Entscheidungen, Müsli oder Cornflakes. Cornflakes oder Brot zum Frühstück. Sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Okay. Also naja, mit so banalen Entscheidungen und einfach zu merken, okay, es gibt immer Ins, die dagegen sind, es gibt immer welche, die dafür sind, es gibt immer Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen und einfach auch zu merken, dass diese Widersprüche auch im kleinsten, banalsten Ding sind und mich das aber nicht daran hindern muss, irgendwas zu entscheiden. Weil es am Ende ja nicht um die Entscheidung geht, sondern um die Auswirkungen dieser Entscheidung.
Mhm. Uns hilft da auch zu registrieren, also wenn wir dann wieder solche Zweifel haben in Bezug auf diese Entscheidung, dass wir, wenn wir so in unser Leben schauen oder auf unser Leben schauen, dass wir feststellen können, dass wir sehr, sehr verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen und mit unseren Entscheidungen und dass wir dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine völlig irrsinnige, verantwortungslose Entscheidung treffen, sehr gering ist. Also wie wir leben und zeigt eigentlich, dass wir sehr verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen. Und das versichert uns dann immer ein bisschen, so dass wir merken, okay, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel Angst davor haben, dass wir etwas tun, was oder etwas entscheiden oder entschieden haben, was völlig wisst ihr?
Illegitim ist?
Ja, genau, weil wir sehen ja, dass unser Leben könnte ja gar nicht so funktionieren, wie es jetzt funktioniert, wenn wir so verantwortungslos wären und so verantwortungslos mit Entscheidungen umgehen würden, sondern wir auch wenn wir vielleicht nicht den Entscheidungsprozess vollständig mitbekommen haben, aber wir können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr gründlich wir tun das, ja, wie gesagt, unser Leben wäre ein Chaos und das ist es nicht. Also ist es nicht mehr, wenn wir einfach irgendwie herumagieren würden und das tun wir nicht.
Aber es zwingt euch natürlich auch ein bisschen darin, nie eine Quatschentscheidung zu treffen, ne?
Ja, wir treffen selten Quatschentscheidungen, glaube ich.
Ich versuche das auch immer so zu sagen, ne? Da wo wir jetzt sind, da sind wir aus Gründen und weil das irgendwie alles schon so richtig war, aber wir sagen irgendwie inzwischen auch, naja, und wenn sich rausstellt, dass irgendwas falsch entschieden haben, dann können wir immer noch versuchen, eine Lösung zu finden.
Also ja, das auch.
Es ist, ne? Weil wir hatten auch so lange so sehr strikte Phasen, wo wir irgendwie dachten, jede Entscheidung muss sitzen und immer 100% und so. Und inzwischen können wir da ein bisschen beweglicher sein und irgendwie denken, okay, wir machen jetzt erstmal das, was uns jetzt hier und heute klug erscheint und sinnvoll erscheint. Und wenn sich rausstellen sollte, dass es das nicht ist, dann nutzen wir, also das denken wir halt dann von vornherein mit, ne? Und bauen uns halt schon immer auch Möglichkeiten ein, zu sagen, okay, wir ändern das nochmal. So ja, große Lebensentscheidungen treffen wir halt nicht so nach dem Motto, wenn das jetzt entschieden ist, dann muss das für immer so bleiben.
Okay, aber ich glaube, also wir sind da, wenn es jetzt wirklich um so große Entscheidungen geht, dann glaube ich, dass wir schon davon ausgehen können, dass wir,
dass es dabei bleibt?
Ja, hundertprozentig. Also da reden wir jetzt aber nicht von Banalitäten, sondern wirklich von großen Entscheidungen. Also, und für uns bleibt dann eigentlich nicht mehr so viel übrig, weil, okay, Wohnung da oder dort ist für uns keine Lebensentscheidung. Arbeit hier oder da, ja, ist jetzt auch keine also ist nichts, was wir nicht verändern könnten, aber zum Beispiel, eigentlich bleibt für uns dann nicht mehr viel übrig. Ich glaube, da geht es bei uns wirklich nur um Verantwortung für ein anderes Wesen. Also das sind Dinge, die wir nicht ändern würden. Also da müsste uns was passieren, da müsste unser Leben in Gefahr sein, dass wir es nicht mehr tun können. Aber das wäre niemals etwas, wo wir sagen, okay, ui, das hat sich jetzt als falsch herausgestellt, wir können die Verantwortung nicht mehr wahrnehmen.
Ja, aber dann zwingt ihr euch natürlich da rein, ne?
Naja, zwingen.
Also der Anspruch erscheint mir etwas hoch.
Ja, aber das ist Verantwortung. Also jetzt zum Beispiel
ja,
mit dem
Hund.
Ja, aber
Verantwortung ist teilbar.
Ist was teilbar?
Ja, Verantwortung ist wie ein Keks. Kann jeder was von haben.
Ja, aber wenn man alleine ist, was ist dann?
Ja, dann musst du dir jemanden holen, mit dem du es teilst. Das ist das, was ich meine. Das ist irgendwie, wir denken ja schon ganz lange über eine Familie nach, ne? Familiengründung und Kinderwunsch. Das ist ja eine Riesenlebensentscheidung und so.
Ja.
Und es ist total klar, dass wir sind eine chronisch kranke Person. Es ist ein zu hoher Anspruch, wenn wir von uns erwarten, dass wir immer und 100% und in jeder Situation auf jeden Fall die Verantwortung zu 100.000% übernehmen.
Nein, das nicht. Ja. Aber es ist vermutlich, wenn ihr euch für Familie entscheidet und ihr habt dann beispielsweise ein Kind mit eurem Partner, dann,
ja.
Also wir würden dann so denken, okay, dass ihr euch Unterstützung holt, dass der Partner da ist, das ist ja alles geteilte Verantwortung. Aber vermutlich würde niemals zur Debatte stehen, oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, bei uns zumindest nicht, dass wir dann sagen, okay, wir schaffen es doch nicht, wir müssen das Kind zur Adoption freigeben.
Ja, aber wenn das die Situation ist.
Ja, und genau, und das damit könnten wir eben. Deswegen, wir treffen wirklich nur solche Lebensentscheidungen, wo wir dann auch wissen, also wie gesagt, da müsste uns etwas, da müsste unser Körper, ja.
Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ab welchem Punkt könntet ihr euch das erlauben? Ist das vielleicht so eine
Ja,
Frage?
Wenn wir im Sterben liegen, sonst nicht.
Ja. Das ist ja super anstrengend.
Ja, aber das ist, ja super, ist so.
Ja, das könnt ihr ja auch so machen. Ich möchte nur sagen, dass das ganz schön viel ist. Und dass,
ja, aber das ist ja bei Verantwortung ist halt viel. Verantwortung ist viel.
Ja, aber es kann auch sehr verantwortlich sein zu sagen, okay, das Kind ist nicht gut bei mir aufgehoben, ich muss es zur Adoption freigeben.
Ja, aber dann darf ich, nein, da finden wir, das ist ja ein Wahnsinn.
Das ist aber auch, das ist ein Umgang mit Verantwortung. Das ist das Gleiche wie mit dem Hund.
Ja, das stimmt. Ist, ja.
Es gibt diese Situation und das kann man nicht vorhersehen.
Ich weiß, ihr habt recht.
Also ich höre da gerade so ein, ich höre da in euren Worten eine Hanna von vor, ich würde sagen 15 Jahren oder so, vielleicht 10, 12 Jahren irgendwie, die sich auch diesen Druck gemacht hat und aber auch so ein Gefühl von Sicherheit. So nach dem Motto, wenn ich mir ganz, 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 ganz sicher bin, dann treffe ich eine Entscheidung und dann halte ich die auch durch. Und dann ziehe ich durch, komme, was wolle. Ja. Was wolle, was wolle, was wolle. Ich ziehe und ziehe und ziehe. Hups, gerissen.
Ja.
Das ist ein bisschen ein Problem. Weil, ja, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht unter Kontrolle haben. Es gibt Dinge, darüber kann man sich sicher fühlen, auch wenn man gar keine Sicherheiten hat. Und das Leben ist so eine Sache.
Ich weiß, aber ich sage ja, wenn es zum Beispiel was ist, wo eine Krankheit uns so dahin rafft, dass wir einfach wirklich nicht mehr in der Lage sind, uns zum Beispiel um den Hund zu kümmern. Aber alles andere würden wir für uns als nicht zulässig empfinden. Also da gibt es wirklich nichts.
Ja, aber da seid ihr sehr, sehr hart. Da seid ihr sehr, sehr hart mit
aber,
euch, weil ihr es natürlich auch vorher verdient habt.
Bitte?
Ihr müsst doch nicht im Sterben liegen, bevor ihr eine gute Entscheidung für euch trefft. Das finde ich ganz schön hart.
Ja, aber ich glaube, wir sind da so. Also wir sind da irgendwie so. Das scheint uns die einzige legitime Ausgangssituation.
Ist das nicht auch Traumalogik?
Ist es das?
Ja, findest du nicht?
Inwiefern?
Ja, im Sinne von, okay, ich darf erst irgendwie Entlastung für mich reinbringen, wenn es überhaupt gar nicht mehr anders auszuhalten ist. Wenn ich eigentlich kurz vorm Sterben bin und nicht mehr anders kann.
Ja, weil bis dorthin kann ich ja anders. Zumindest irgendwie.
Ja, okay, ich verstehe.
Aber vielleicht habt ihr recht, wir haben das noch nie unter dem Gesichtspunkt betrachtet, sondern wir haben eigentlich immer gedacht, wir sind einfach sehr verantwortungsvoll. Also wir.
Ja, seid ihr ja auch. Das ist ja auch sehr verantwortungsvoll, wenn ihr euch da so ganz viel Sicherheiten aufbaut und ganz viel ja, ganz viel Bereitschaft dazu aufbaut. Das finde ich schon auch. Ich finde, das ist auch wahr.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, naja, als es zum Beispiel um den Ausstieg ging aus diesen Kontexten, ich glaube, wenn ich von mir erwartet hätte, dass ich da jetzt rausgehe und nie wieder Kontakt mit denen habe, ich glaube, dann hätte ich mich nach dem ersten Übergriff, nach dem Ausstieg, da hätte ich mir eine Kugel geben müssen oder so.
Okay.
Weil das wäre ja dann nicht mehr vereinbar gewesen. So, ne, weil dann hätte ich ja Kontakt mit denen gehabt.
Ja.
Also, ne, die Situation war so, ne, wir sind ausgestiegen und für uns war klar, wir haben irgendwie alles gekappt. Freiwillig oder mit unserem Einverständnis oder wie auch immer, konnte niemand mehr Kontakt mit uns aufnehmen und entsprechend gewaltvoll war dann der Übergriff. Und das war nichts, was wir kontrollieren konnten. Und dennoch hätte ich mich verantwortlich dafür gefühlt, weil ich ja beschlossen hatte, ich mache nicht mehr mit. Und dann hatte ich genau auch wieder diesen Punkt von, jetzt habe ich aber mitgemacht und musste erst mal kapieren, dass ich dazu gezwungen wurde.
Okay.
Aber so in dieser Denke, die ihr gerade aufgemacht habt, war ich dann eben auch. So, dann habe ich mich schuldig gefühlt gegenüber meiner Therapeutin und allen, die irgendwelche Versprechen von mir hatten, dass ich keinen Kontakt mehr habe. Ja, toll, dann hatte ich den aber. Und es war nicht in meiner Kontrolle. Aber ich dachte, es wäre in meiner Verantwortung. Weil ich ja gesagt habe, nie wieder.
Okay. Aber das war dann so, also.
Das konnte ich nicht beeinflussen, ne? Und dann hatte ich das einmal kapiert, dass es eben Situationen gibt, die man nicht beeinflussen kann. Du kannst nicht das Verhalten von anderen Leuten beeinflussen. Und wenn man das Verhalten von anderen Leuten nicht beeinflussen kann, warum erwarte ich denn von mir, dass ich es kann? Nur weil ich mir das vorgenommen habe, dass ich keinen Kontakt mehr habe von mir aus.
Ja, ja. Ja, stimmt. Es ist vielleicht auch so ein, vielleicht, was steckt dahinter? Vielleicht so eine Überzeugung, dass man, ja, dass man alles unter Kontrolle haben muss.
Ja, weil man sonst nicht mehr entscheiden darf.
Ja.
Ne? So nach dem Motto, man hat sein Recht auf eigene Entscheidung verwirkt, wenn man die nicht richtig trifft. Ja. Und das meine ich mit Traumalogik, ne? Das ist ja so ein bisschen wie, du hast dein Recht auf in Ruhe schlafen verwirkt, wenn du nicht den Müll runtergebracht hast.
Ja.
So, ne? Also das sind so, ja. Also so, das ist Traumalogik.
Ja.
Also vielleicht, ihr hattet ja am Anfang so ein bisschen nach Umgangsmöglichkeiten damit gefragt, vielleicht wäre für euch ja dann auch irgendwie so ein bisschen gucken, nicht nur gütig mit den Ins zu sein, die gegen die Entscheidungen sind, die ihr getroffen habt, sondern auch mit euch. Auch, ne, dass ihr vielleicht noch nicht ganz gütig mit denen sein könnt. Oder mit euch selber in dem Ganzen. So, vielleicht spielt das auch mit einer Rolle, denke ich gerade, weil ich das gerade in Bezug auf mich denke.
Ja, ja. Ja.
Habt ihr eigentlich in Bezug auf das, woran ihr jetzt gerade arbeitet, habt ihr da eigentlich Unterstützung von außen? Also werdet ihr in den Entscheidungen, die ihr getroffen habt, so bestärkt oder eher nicht? Müsst ihr das mit euch ausmachen?
Ich weiß, also ja, also therapeutisch werden wir bestärkt, also mit unserer von unserer Therapeutin. Jetzt schüttelt er sich gerade. Guten Morgen. Er hat gerade geschlafen. Also ich bin mir nicht sicher, Ich glaube nicht, dass, also wir haben auch schon, also von Menschen, die das mitbekommen haben oder denen wir davon erzählt haben, da sind wir nicht sicher, wie sie eigentlich, also ja, haben wir widersprüchliche, da ist aber natürlich, da ist es leider auch so, dass die Menschen einfach nicht den gesamten Hintergrund kennen und wissen und dementsprechend bleibt vielleicht eine Handlung übrig, die überhaupt nicht kontextuell für die Menschen dann irgendwie einordnbar ist und dementsprechend, ja, aber wir haben auch schon Rückmeldungen,
Also
also wir
habt ihr Zweifel an deren Urteilsfähigkeit, weil sie nicht das ganze Bild haben? Verstehe ich das richtig?
Ja, oder die können halt leichter unsere Entscheidung verurteilen, weil sie eben nicht das ganze Bild haben.
Ah, okay, ja.
Also wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, dass ja, der Verurteilung irgendwie, also so ja, ja.
Es tut mir
Und ich glaube
leid.
aber auch, dass dass es im Innern bei uns einfach welche gibt, die die Entscheidung verurteilen. Also ganz scharf verurteilen. Und ja, und die gibt's, also wir wissen zumindest von einer Person, die uns das auch so gesagt hat. Ja, so sinngemäß, wie ihr das jetzt mit eurem Beispiel, ja, dass ihr die Familie einfach vernichtet oder zerstört habt. So, nur eben im Beispiel des Suizids, sagen wir, das wäre dieses Beispiel. Wir versuchen uns immer irgendwie mit Beispielen ja, wäre es so, als hätte diese Person uns gesagt, wir haben diese Person umgebracht. Also unsere Entscheidung hat sie ermordet. So. Das ist natürlich schon, und es gibt eben innen auch welche, die sind auch davon überzeugt. Also die sind davon überzeugt, dass das letzten Endes Mord war. Also jetzt im übertragenen Sinn wieder, im Beispiel zu bleiben. Ja, weil hätten wir die Entscheidung nicht so getroffen, dann hätte das nicht diese Folge gehabt.
Ja, ich nenne solch diese Ins nenne ich immer meine innere Bildzeitung. Das,
Okay.
ne, also total überzogen und dann möglichst das Krasseste irgendwie.
Ja.
Und halt immer urteilend, immer verurteilend und abwertend irgendwie.
Ja.
Ja.
Und dann, ihr habt
Ich
schon recht,
da.
das ist dann, wenn man das nicht überprüft, das ist vielleicht auch gar keine Entscheidung oder dass es ein Unterzwang oder eine Notwendigkeit war und keine, also dass alles, was dazu geführt hat, schon überhaupt kein Boden der Freiheit sozusagen war oder wisst ihr, dann ja, dann merkt man eigentlich, wenn man das, ja, dann kann man das ja irgendwie auch durchschauen, oder? Und sich denken, okay, das kann überhaupt nie ein Mord gewesen sein. Weil wenn es Notwehr war, dann war es kein Mord, zum Beispiel. Und dann ist es schon wieder ein völlig anderer Sachverhalt.
Ja, und dann ist es ja auch manchmal so, dass Leute eine eigene Agenda dahinter haben, ne?
Ja.
Also, wenn sie sowas sagen, also zum Beispiel diese Situation, in der uns gesagt wurde, dass wir die Familie zerstören, das war ja ein Gespräch mit einer Psychologin. Und die Psychologin hätte sich ja auch anders entscheiden können, als uns zu sagen, dass wir ja auch mal an unsere Eltern denken müssen.
Ja, Ja, genau.
Sie hat die Perspektive unserer Eltern eingenommen und hat sich einfach, sie hat sich eine Seite ausgesucht, obwohl das gar nicht ihre Aufgabe war. Also manchmal hilft es auch zu gucken, ob Leute sich ihrer Rolle entsprechend verhalten haben, wenn sie verurteilen oder wenn sie sich ein Bild davon machen.
Ja, Ja. Ja,
Gerade wenn
stimmt.
es Außenstehende sind, ne?
Ja, eben, vor allem, welches Interesse haben die, solche Urteile zu fällen?
Ja.
Also,
Ja. Ja, und vielleicht hilft es auch manchmal, sich zu fragen, welche Funktion ein Urteil hat. Also ist es überhaupt notwendig, ein Urteil darüber zu fällen, wie eine Entscheidung war? Also zum Beispiel in Bezug auf meine Familie denke ich manchmal, ja, wir können jetzt zurückgehen, aber ich bin 37, was soll ich da? Mhm. Also, weißt du, auch, also niemand lebt mit 37 noch bei seinen Eltern. Ich wäre ja sowieso irgendwann ausgezogen. Ne?
Ja.
Also ich wäre ja sowieso irgendwann ein eigenständiger Mensch geworden. Gut, das war ich jetzt eben 4 Jahre früher und aus anderen Gründen als allgemeine Selbstständigkeit. Aber das hilft mir manchmal auch, mir so ein bisschen bewusst zu machen, okay, in was will ich eigentlich zurück? Ich will in eine Zeit zurück, die schon längst vorbei ist. Ich will in Kontexte zurück, die schon ganz anders sind inzwischen. Ich will mit Menschen zu tun haben, die mich gar nicht kennen. Also ich lebe jetzt mehr als doppelt, also das war ungefähr Hälfte meines Lebens, etwas länger als die Hälfte meines Lebens, lebe ich schon gar nicht mehr da und habe nichts mehr mit den Leuten zu tun. Was ja. wollen wir denn da? Wir wollen was, was gar nicht mehr herstellbar ist.
Ja.
Und das ist dann auch wieder was, was man betrauern muss, weil dann ja schon ein Zeitfenster zu ist einfach, das auch nie wiederkommt. Da ist etwas vergangen. Aber das hilft mir manchmal auch, dass ich irgendwie denke, okay, warum befasse ich mich jetzt damit? Was ist jetzt an dieser Entscheidung noch so wichtig, dass ich jetzt noch darüber nachdenken muss, ob das richtig war oder ne, dass ich sie beurteilen ja, stimmt, muss, ob sie ja. richtig oder falsch war?
Ja.
Und da landet man ja dann einfach bei Ins, die noch nicht orientiert sind, die ja. auch gar nicht diese Ebene verstehen von, ja, ich weiß, dass du da gerne wieder hin möchtest und dass du gerne möchtest, dass alles wieder ist wie vorher. Aber das ist nicht mehr da.
Wir merken das auch bei diesen Innenpersonen von uns, die das, was ihr jetzt sagtet, dass die überhaupt nicht orientiert sind, weil wir das zum Teil sind, da liegt da viel Zeit dazwischen und für die fühlt sich das tatsächlich so an, als wäre das vor einem halben Jahr passiert.
Ja, also die haben da,
oder gestern, ja, sogar, ja, wirklich. Oder das ist ganz. Ja, da gibt's einfach, ich glaube, im Innen wenig Orientierung an anderen und auch im Außen wenig Orientierung oder keine. Mhm. Weil da gibt's auch irgendwie, die haben auch nach innen wenig Kontakt zu anderen, die das vielleicht vermitteln könnten, wo wir gerade umgehen. So.
Mhm. Mhm.
Ja, das macht's auch schwer, weil sich das dann manchmal so irrsinnig brisant aktuell anfühlt und mit allen ja auch körperlichen Geschichten und überhaupt so. Ja.
Wir haben mal in einer Phase, in der wir angefangen haben, sowas aufzuarbeiten, waren wir in der Stadt, aus der wir kommen, und haben waren in der Wohnsiedlung, wo wir damals gewohnt haben, und haben uns die Häuser angeguckt und so. Und da ist mir erstmal wirklich im Ganzen klar geworden, wie schwer das ist, solche Ins zu orientieren. Also, dass die auch einfach ganz zwangsläufig verwirrt sein müssen, weil ja nicht, wenn man sagt, das ist alles vergangen und nicht mehr da, das stimmt ja nicht. Also, die Wohnsiedlung steht immer noch und es ist immer noch genau die gleiche Haustür. Es ist alles noch genau gleich. Gleichzeitig ist es aber auch unser Verhältnis dazu. Ich habe ein Foto gemacht von den Platten vor dem Haus mit unseren Füßen drauf und die Proportionen stimmen gar nicht mehr. Also damals konnten wir irgendwie mit dem ganzen Fuß genau in eine Platte rein, ohne die Ritzen zu berühren, und heute ist das unmöglich.
Ja.
Und solche Dinge, das ist ja mehr als zu kapieren, okay, alles, was ich denke, wie die Welt funktioniert und ist und wie ich bin und wie ich in Bezug dazu bin und was ich da drin bewegen kann, ist anders, sondern auch mein Umfeld ist anders und meine Umwelt ist anders und auch mein Beurteilungsrahmen ist ein anderer.
Mhm.
Das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, je besser man mit den Entscheidungen leben kann oder je mehr man die in Ruhe lassen kann, desto leichter fällt es, solche Ins zu orientieren, weil man so einen Spannungspunkt rausnimmt.
Mhm.
Weißt du, so nach dem Motto, okay, wir sind unterschiedlicher Meinung, wenn man sich gestritten hat gerade. Da gibt es ja immer, wenn man sich gerade gestritten hat mit einem Partner oder der Partnerin oder so, gibt es ja manchmal diese awkward silence, wenn man irgendwie sich so ausgesprochen hat und dann merkt man, oh, wir müssen mal Kartoffeln kochen. Dann muss man ja irgendwie trotzdem sagen, okay, wir sind jetzt hier gerade noch nicht auf den grünen Zweig gekommen, aber lass mal gerade Abendbrot essen.
Mhm, ja, genau.
So, ne, es gibt ja Sachen, die man irgendwie trotzdem dann aushandeln muss. Und ich mache ganz gute Erfahrungen damit, das so zu handeln. Gerade wenn ich merke, ich komme bei manchen Inns einfach gar nicht an. Oder die manchmal habe ich das auch schon abgebrochen, weil ich es einfach deren Gefühle nicht aushalten konnte. Mhm. So, ne, wenn ich merke, okay, ich werde so reingezogen in dieses Kindergefühl und verliere meine eigene Selbstsicherheit, die ich aus meinem Erwachsenenleben ziehe, dann muss ich das auch abbrechen und erstmal mich wieder stärken, ja, in meinem Erwachsensein.
Mhm.
Habt ihr das Gefühl, wir haben das Thema jetzt gut besprochen?
Ja.
Oder sollen wir hier einen Punkt machen und irgendwann später nochmal drüber reden?
Ja, also ich glaube, wir haben sehr viel besprochen. Ja, doch, finden wir schon.
Wir können ja immer wieder zurückkehren dazu.
Ja.
Wenn nochmal was kommt.
Ja.
Ich denke gerade, dass das eigentlich eine total gute Austauschrunde wäre für viele Stimmen. Dass das eigentlich gut wäre, von anderen vielen zu hören, wie sie damit umgehen und was ihnen hilft, sich in solchen Entscheidungen, die nicht alle getroffen haben, zu versichern und okay zu fühlen und damit leben zu können.
Das wäre interessant.
Na, ich komm
vermutlich betrifft es ja auch viele.
Ich gehe davon
mir vorstellen.
Aus,
ja.
Ja. Ja. Na gut, dann machen wir hier erstmal einen Punkt.
Ja. Machen wir das. Wir haben viel zu denken.
Ja. Gut, dann. Macht's gut.
Ihr auch. Danke für den Austausch.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.